Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Hi, wir sind Fiona und
Toni
von der Gruppe Frau Lehmann.
Hallo ihr beiden, schön, dass ihr hier bei mir im Podcast seid. Ihr seid ein Teil der Band. Ihr könnt gleich, das mache ich immer ganz gerne als erstes, mal so einen ganz kurzen Eindruck den HörerInnen verschaffen, die vielleicht noch nichts von euch gehört haben. Wer seid ihr? Wie viele, wer ist noch außer euch da? Und also ganz grob einordnen, so in welche Richtung geht die Musik, die ihr macht. Und alle weiteren Fragen, damit löchere ich euch später.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Wir sind zwei Viertel von Frau Lehmann. Es gibt noch den Schlagzeuger Felix und den Bassisten Philipp. Toni ist unser Gitarrist und ich bin eben Fiona, die Sängerin und Texterin und spiele auch Gitarre. Ja, uns gibt's in der Formation so seit 2021 und ja, vom Genre uns einordnen, ich weiß nicht, irgendjemand hat mal geschrieben, Chansonesker Kneipenpunk, das fand ich ganz interessant.
Das ist eine sehr nette Formulierung, ja.
Genau. irgendwas hatte ich letztens auch gedacht, nämlich habe ich noch nie gehört, dass es deutschsprachigen Anti-Folk gibt. Und ich finde, das trifft es eigentlich auch ganz gut.
Okay. Ja, es tun sich immer wieder neue Schubladen auf oder auch nicht. Es geht ja auch nur ein bisschen um so eine Vorstellung, was für Musik da sein könnte. Also, dass ihr jetzt kein Metal macht oder keine Ahnung was. Auf alle Fälle singt ihr auf Deutsch. Das kann man schon mal festhalten. Natürlich dreht sich die erste Frage immer um Bandname, ist ja logischerweise immer so. Frau Lehmann hat, glaube ich, auch Bezug zu dir, Fiona, ist das richtig?
Ja, genau. Ich heiße Lehmann mit Nachnamen. Deswegen war das irgendwie sehr naheliegend. Natürlich auch in Anlehnung an Herr Lehmann, den Roman von Sven Regner, beziehungsweise den Film. Ja, also als es darum ging, irgendwie einen Projekttitel zu finden für uns als Band oder auch schon im Vorhinein, als ich Musik gemacht habe, kam mir das so und genau, ist immer noch passend.
Das war tatsächlich auch das Erste, bevor ich überhaupt Musik von euch gehört habe, das sich gecatcht hat, der Titel Frau Lehmann. Also ich liebe sowohl das Buch als auch den Film mit Christian Ulmen als Hauptprotagonist Herr Lehmann. Und ich hätte so und so erstmal reingehört, egal welche Musik das gewesen wäre, nur allein aufgrund des Titels. Geht natürlich nicht jedem so, aber das war schon der erste Aufhänger. Und dann habe ich auch noch gemerkt, oh, das gefällt mir auch noch sehr gut. Von daher hat es dann auch sehr, sehr schön gepasst. Da muss man ja auch gar nicht mehr weit nach irgendwelchen Namen suchen. Das bietet sich ja an. Du hast gerade schon gesagt, du bist vorher schon solo mit dem Namen auch unterwegs gewesen. Wie lange hast du das schon gemacht, solo?
Ich glaube so seit 2018 dann oder so. Also ja, so 2-3 Jahre vorher. Dann auch nicht wirklich solo. Es gab vorher noch einen anderen Gitarrist, der dann angefangen hat, Schauspiel zu studieren und dann keine Zeit mehr hatte. Der Franz Blumenstock war das. Also wir waren dann eher so als Duo unterwegs, war nicht okay. Wirklich solo. Ja. Genau.
Wo seid ihr als Band ansässig? Wo kommt ihr her?
Also wir wohnen alle in Leipzig. Ich bin auch gebürtig aus Leipzig und
ja, wir anderen sind eigentlich alle mehr oder weniger zugezogen.
Ja.
Genau, aber ja, unser Zuhause ist Leipzig, unser Proberaum, unser Studio ist
hier. Da hat
hier
sich tatsächlich in den letzten Jahren eine wirklich gute, große und schöne Musikszene entwickelt, habe ich irgendwie so mitgekriegt. Also ich bin tatsächlich zumindest was aus musikalischen Gründen noch nicht in Leipzig gewesen, aber alles, was ich so in letzter Zeit immer so mitgekriegt habe, auch von anderen Leuten, anderen Bands, das scheint sehr interessant geworden sein da. Also wie ist euer Eindruck? Fühlt ihr euch da wohl mit eurer Musik?
Wir hören von der Szene immer nur, aber
ach, ihr hört auch nur von der Szene, ihr kennt auch
keine. Wir hören auch nur von der Szene, ja. Also es gibt viele interessante Künstler und Künstlerinnen, aber von einem großen Szene-Gedanken, wie das jetzt klingen würde, wenn man von der Musikszene spricht, so ist es irgendwie nicht so ganz. Jeder macht irgendwie so ein bisschen seins.
Aber es scheint ja der Eindruck zu entstehen, tatsächlich.
Genau, ja, wir nehmen das auch gerne an, aber also einen aktiven Szene-Gedanken gibt es nicht wirklich, ehrlich gesagt.
Ja. Okay, kommen wir zu eurer Musik, nämlich zum Album Trost und Trotz, was euer erstes Album ist. Ihr habt vorher noch ein EP rausgebracht, und aber jetzt als Album komplett, ich glaube 12 Tracks sind drauf, ist es quasi euer Debütalbum, ist das richtig, ja? Ne?
Genau, unsere erste Langspielplatte, unser Debütalbum. Zwei EPs hatten wir vorher schon gemacht.
Zwei EPs, ja. Was ganz spannend ist, wenn man sich von Anfang an so ein bisschen damit auseinandersetzt, ist, dass man gleich als erstes irgendwie erfährt, dass ihr dieses Trost und Trotz, was ja ein bisschen so zwei unterschiedliche Kategorien sind, auch wenn man das auf Thema Platte bezieht, in A- und B-Seite aufteilt. Also ich bin beim guten alten Vinyl mal wieder, weil ich das einfach noch liebe, nach wie vor. Und ihr habt wohl auch, es ist dann kein wirkliches Konzeptalbum, aber die Idee von dem Album, das auch noch so aufgeteilt. War das von Anfang an irgendwie klar oder habt ihr gemerkt, die Songs entwickeln sich genauso, dass es sich da auch so zwei Parts ergeben?
Ich würde sagen, also so richtig klar von Anfang an war es nicht. Als der Titel dann stand, ist uns das irgendwann aufgefallen, dass wir das dramaturgisch ja schön aufteilen könnten in Trost und Trotz, also in A und B, und haben das dann ja nach Gefühl so ein bisschen aufgeteilt. Prinzipiell würde ich sagen, reichen sich Trost und Trotz auch die Hand, oder in jedem Song steckt sowohl Trost als auch Trotz. Aber so wie es jetzt irgendwie eine Dramaturgie hat, würde ich sagen, ist die A-Seite der Trost und die B-Seite der Trotz.
Ja, passt ja dann auch, sonst müsste es vielleicht Trotz und Trost heißen, wenn man nach A und B gehen würde, wenn es andersrum wäre. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Der erste Song auf dem Album heißt Ein Fuß im Grab. Und wie viel das Trost sein kann oder soll, könnt ihr vielleicht selber erklären. Ich finde, dass der Titel Ein Fuß im Grab ein wenig über das hinwegtäuscht, was das Ganze nämlich ist, weil es ist eigentlich sehr beschwingt für einen Titel, der heißt Ein Fuß im Grab. Also das würde ich jetzt mal als Aufhänger machen, das steht schon ein bisschen, die Musik ein bisschen konträr zumindest zu dem Titel des Songs. Vielleicht können wir ein bisschen was zu dem Song sagen.
Also der Titel kommt ja daher, dass da Beck zitiert wird mit One Foot in the Grave. Genau, und der ganze Text erzählt von so einer Diskrepanz zwischen einer Todessehnsucht und eigentlich einer Lebenssehnsucht. Und ich würde nicht sagen, dass das unser Konzept ist, aber es ergibt sich bei uns oft, dass wir halt solche Texte, die schon auch eine Schwere haben, mit eher beschwinglichen Melodien unterlegen. Und so ist es da auch passiert.
Ja, wenn dann frage ich mal so, wenn ihr da jetzt ein Zitat von Beck verarbeitet sozusagen, was war, habt ihr das Zitat gehabt und habt darum einen Song gemacht oder habt ihr angefangen, den Song zu machen, habt gemerkt, da gibt's was?
Der Song ist eigentlich ziemlich so chronologisch entstanden, wie er ist von der Struktur. Also diese Strophe, wo Beck oder das Zitat dann vorkommt, ist, glaube ich, erst die fünfte Strophe oder so. Das heißt, der Titel kam mir dann auch eigentlich erst, als das Lied fertig war. Und ich hatte den Text einfach geschrieben und die Akkorde schon dazu. Und so wie es jetzt instrumentiert ist, haben wir das dann erst zusammen im Studio eigentlich oder im Proberaum gemacht. Aber wir haben uns nicht irgendwie, oder ich habe mir nicht vorher gesagt, ich möchte jetzt einen Song um ein Beck-Zitat drum umschreiben.
Wie sieht das prinzipiell bei euch aus, was gerade gesagt? Du hast ja nicht überlegt, du möchtest einen Song drumherum schreiben. Wie sieht so ein Songwriting-Prozess bei euch aus? Bist du die, die damit ankommt und ihr geht dann zusammen in den Proberaum und probiert das aus oder schreibt ihr was zusammen oder ist es je nach Titel komplett unterschiedlich?
Das läuft eigentlich immer ziemlich gleich ab. Also das, ich schreibe die Songs alle, die Texte mit Akkorden und das ist ja nicht so super leicht zu beschreiben. Also ich würde sagen, es ist irgendwie ein ziemlich transzendentaler Prozess. Da sitze ich dann irgendwie zu Hause bei mir auf dem Bett oder auf der Couch und genau, schreibe diese Texte und gehe oft auch dann ein bisschen von der Sprachmelodie aus und finde dann Akkorde dazu, schicke dann meistens einfach schon so eine Diktiergerät-Demo in unseren Band-Chat. Und von dieser Demo gehen wir dann meistens im Proberaum aus und probieren da ein bisschen rum. Und eigentlich klappt es so auch immer sehr gut. Also
ja, sehe ich auch so. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich achte jetzt, wenn ich mir Gitarrenparts überlege oder dann auch im Studio überlegt habe, was man an zusätzlicher Instrumentierung machen kann, achte ich ehrlich gesagt kaum auf den Text, sondern versuche songdienlich irgendwie Parts zu finden, die von der Instrumentierung her Sinn ergeben und die dürfen aber auch im Kontrast zum lyrischen Material stehen. Ich finde es sogar ganz interessant, wenn die Musik eher happy ist und die Lyrics vielleicht nicht. Ich finde es immer einen ganz schönen Kontrast, ehrlich gesagt.
Wenn wir bei dem Kontrast gerade sind, gibt es denn einen Song, der genau andersrum ist, wo die Lyrics eher beschwingt sind und die Musik aber nicht so? Ich versuche gerade zu überlegen. Gibt es da einen?
Auf dem Album fällt mir jetzt keiner so direkt ein, aber so ein bisschen könnte man das über Sommer sagen, was sogar der erste Song war, den wir veröffentlicht haben. Der ist vom Text sehr fröhlich. Von der musikalischen Untermalung jetzt nicht irgendwie sehr melancholisch, aber
melancholischer als der textliche Inhalt
zumindest. Ja, also da ist es andersrum, aber ja, prinzipiell. Also
es ist auch einfacher, Songs zu machen, die glücklich klingen, aber irgendwie weniger glückliche Lyrics haben, sage ich mal, als es andersrum zu machen. Das ist eine große Kunst. Vielleicht auf dem nächsten Album.
Ich weiß auch nicht, vielleicht lässt sich das live auch besser spielen. Ich weiß es nicht. Man will die Leute ja auch ein bisschen mitnehmen und da kommen wahrscheinlich beschwingtere Songs besser an, als wenn es andersrum wäre, gleiche Anzahl eher an Songs, die dann doch eher ein bisschen melancholischer sind. Also ich weiß es nicht.
Das
keine
schon,
Ahnung.
Aber es darf schon musikalisch, besonders live, auch mal wehtun eigentlich.
Ah, okay.
Voll, da bin ich auch dafür. Beziehungsweise es kann ja sehr laut sein zum Beispiel und trotzdem eher in Moll oder so.
Ja, okay. Auch Moll ist tanzbar.
Auf jeden Fall.
Ja. Kommen wir zum anderen Titel, den ihr vorher schon rausgebracht habt, bevor das Album rauskam. Und da sind wir bei einem ganz spannenden Thema, nämlich wie finanzieren und wie leben eigentlich die KünstlerInnen heutzutage. Der Titel heißt DFL-Kultur will, dass wir brennen. Brennen in dem Fall gar nicht von, dass ihr verbrennen, sondern dass ihr Gas gebt, um was zu schaffen. Also in einer kulturellen Tretmühle, weiß ich nicht, wie kann man das bezeichnen, drin feststeckt. Könnt ihr vielleicht ein bisschen was zu dem Titel sagen und auch zur Musik?
Ja, die Entstehung dieses Songs war, dass ein guter Freund von uns ein Buch im Ventilverlag rausgebracht hat, Kommst du mit in den Alltag, heißt es. Das kam 2024 raus. Und in diesem Buch sind Interviews versammelt von MusikerInnen zu verschiedenen Themen, unter anderem auch ein Interview zusammen mit Paul Pötsch und mir zum Thema Prekarität. Aber da sind auch ganz viele andere MusikerInnen vertreten. Und anlässlich der Veröffentlichung dieses Buches wurde André Jegodka, das herausgegeben hat, vom Deutschlandfunk Kultur interviewt. Und die erste Frage, die ihm gestellt wurde, war, ja, wenn man sich so die Musikerinnen und Musiker in dem Buch anguckt, dann brennt ja heutzutage niemand mehr für die Musik, weil die haben ja alle Nebenjobs. Und das fanden wir oder ich auf jeden Fall ein bisschen irritierend, weil für mich ein Nebenjob eigentlich eher dafür spricht, dass man sehr für die Kunst brennt und sich das dann halt auch noch mit einem Job irgendwie querfinanziert, den man eigentlich nicht so gerne macht, weil es heutzutage ja auch wirklich gar nicht mehr anders funktioniert. Also wie soll man denn sonst eine Miete zahlen?
Ist ja genau das Ding.
Also, genau.
Da musst du schon für brennen, sonst würdest du sagen, ich mache meinen Nebenjob jetzt als Fulltime und hänge dann einfach den musikalischen Teil an den Nagel.
Genau.
Das ist genau das Gegenteil, ja.
Ja, daraus entsprang dieser Tiradensong so ein bisschen und ja, ich finde es ganz interessant, weil wir da auch viel Feedback zu bekommen haben von anderen Bands und MusikerInnen, dass denen das überraschenderweise genauso geht. Ja, also der wurde wirklich auch sehr dankbar angenommen. Genau, und der spricht ja eben nicht nur so diese Haltung von vom Musikjournalismus an, was jetzt nicht heißt, dass alle Musikjournalistinnen das so sehen. Ich glaube, es gibt schon auch einige, die das auf dem Schirm haben. Aber es ist ja trotzdem irgendwie so ein Prinzip, ja, so auf Künstlerinnen hinabzuschauen und zu sagen, ja, wieso hängen die sich denn da nicht so richtig rein? Aber genau, in dem
Warum
Song
geht's ja auch.
Warum
kannst du davon nicht leben, Kind? Warum kannst du davon nicht leben, ja? Das, denke ich, immer, kommt meistens immer in ganz vielen Phasen von den Eltern, so nach dem Motto, werd doch was Anständiges und nicht Musiker.
Kenne ich von meinen Eltern zum Glück nicht so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, da ist es sehr genau so, wie du es sagst, im Prinzip. Also nicht, dass meine Eltern mich nicht supportet hätten, aber ich denke, sie hätten es nicht schlimm gefunden, wenn ich mehr Zeit für irgendwie meine berufliche Laufbahn investiert hätte, als da rein irgendwie White-Strap-Songs auf der Gitarre zu lernen.
Ja, aber es ist natürlich schon eine Aussage, die auch, wo ich mir jetzt vorstellen, dass euch als Künstler, KünstlerInnen auch trifft. Also so irgendwie, ich stelle mir das immer so vor mit den ganzen, ich habe ja ganz viele Bands, die auch dann noch ganz viel DIY machen und auch ganz viel das eben auch versuchen, aufrechtzuerhalten, indem sie es anders finanzieren. Und ich bei mir im Kopf vergleiche es immer so ein bisschen wie mit alleinerziehenden Müttern oder alleinerziehenden Vätern, die ja ihr Kind irgendwie durchbringen müssen und dann vielleicht noch vorgeworfen, du kümmerst dich nicht genug um dein Kind, aber müssen ja eigentlich auch das Geld verdienen, um das Kind durchzubringen. Und das ist eine andere Situation, aber die Kritik ist eigentlich auf der gleichen Ebene sozusagen. Und das wird immer nicht gesehen, was da eigentlich hintersteckt.
Ja, kann man vergleichen und genau, ist ja irgendwie so ein Teufelskreis und finde ich auch interessant, weil ich ja dann auch versucht habe, noch andere Ebenen einzubauen, eben nicht nur diese musikjournalistische Perspektive auf KünstlerInnen, sondern quasi ja auch Förderstrukturen oder überhaupt patriarchale Strukturen. Genau, ja, sieht gerade alles nicht so rosig aus.
Ja, umso dankbar kann eigentlich jeder sein an all die Bands, die trotzdem weitermachen und eben nicht aufhören und das irgendwann an den Nagel hängen, um diese kulturelle Vielfalt noch zu erhalten und dann nicht doch irgendwas alles mit nur mit KI-Musik überflutet ist. Weil man will ja eigentlich will das ja keiner, aber das ist ein ganz anderes Thema. Da kann man sich ganz vielen Sendungen noch drin, möchte ich eigentlich gar nicht.
Naja, das stimmt wohl.
Kommen wir zu einem Song, mit dem ich eigentlich bei euch eingestiegen bin, sozusagen. Mein Hörvergnügen war Die alte Leier. Und ich habe jetzt nicht geguckt, wo die alte Leier, ob die auf A und B, aber ich hätte jetzt so als Anfang von B vielleicht genommen. Mit welchem fängt eure B-Seite an? Mit welchem Song?
Das ist interessant, weil eigentlich war es so gedacht, dass die B-Seite mit der alten Leier beginnt.
Okay.
Wir mussten jetzt aber, als die Platte quasi schon beim Presswerk lag, mussten wir die alte Leier doch nochmal auf die A-Seite schieben, weil das sonst vom Splitting nicht gut hingehauen hätte.
Also von der Anzahl
der
Songs. Was
dann aber auch okay war, also meine Interpretation war eben vorher, die ist trotz. Aber jetzt ist er halt Trost und funktioniert genauso. Genau, zur Entstehungsgeschichte hast du auch gefragt, oder?
Ja, frage ich prinzipiell.
Nee, noch nicht. Die ist nämlich schon eigentlich eins oder vielleicht das älteste Lied auf der Platte. Ich glaube, ich habe die alte Leier mit 17 geschrieben in meinem Kinderzimmer quasi noch oder in meinem Jugendzimmer im baden-württembergischen Exil, wo ich aufgewachsen bin. Und finde ich jetzt aus der Perspektive auch ganz interessant, weil ja, jetzt bin ich 27, also vor 10 Jahren. Und finde es ganz spannend, weil, oder irgendwie hatte ich auch so den Gedanken, vielleicht ist es auch das einzige Alter, in dem man solche Lieder schreiben kann. Und die hat uns jetzt auch wirklich schon lange begleitet, die alte Leier. Also wir spielen die von Anfang an schon live und hat immer so, ja, hat sich auch verändert über die Jahre, hat verschiedene Arrangements bekommen. Und ich bin jetzt aber sehr froh mit der Version oder mit quasi mit dieser finalen Version, dass es jetzt aufs Album geschafft.
Also ich kenne die anderen Versionen ja nicht. Was mich so ja gecatcht hat, ohne dass ich jetzt genau sagen kann, was es denn ist, ist, dass ich für mich so eine, die Melodie, die sich nach und nach entwickelt, es fühlt sich irgendwie, ich kenne die Melodie schon, aber irgendwie so nach was, was man irgendwie schon von der Art kennt oder also so, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, als gäbe schon irgendwie einen Song in der Richtung, vielleicht auf Englisch oder so. Ich konnte es nicht genau sagen, aber es hat mich irgendwie so, so mitgezogen, dass ich gesagt habe, ja, das fand ich sehr, sehr spannend und das war dann dementsprechend auch der Einstieg für mich, um mir mehr von euch anzuhören und umso spannender wurde es dann, fand ich. Also, das kann man immer so ganz schlecht beschreiben.
Ist auf jeden Fall schön zu hören. Also ich finde, wenn man irgendwie als Band, gerade auch als, ich sag mal, eher unbekannte Band, wie wir sind, bei den Leuten irgendwie ein vertrautes Gefühl wecken können, ist das doch schön.
Ich finde es auch interessant, dass es ausgerechnet, also das ist ja so ein bisschen, das impliziert die alte Leier ja ein bisschen, weil der Text ja auch ist ein so oft gesungenes Lied, dass sich das dann auch so einlöst. Ja, finde ich cool, dass du es sagst.
Vielleicht hat sich mein Unterbewusstsein auch mit dem Text auseinandergesetzt. Ich kann es gar nicht genau sagen. Also das ist, da passieren ja, wenn man Musik hört und dann gleich, ich habe dann gleich ein zweites Mal hinterher und wie das dann ist, wenn man von irgendwas gerade gecatcht wird und man muss es ja auch gar nicht festmachen. Also es hat mich zumindest dazu gebracht, euch weiterzuhören und euch dann auf einen Podcast einzuladen. Also war es doch schon was für was gut. Also von daher ja, super, sehr schön. Ziel erreicht.
Ja, Ziel erreicht. Auch die Repeat-Plays sind ganz gut. Von dem Spotify-Geld können wir dann vielleicht nächstes Jahr uns jeder eine Kugel Eis holen.
Ah, glaube ich noch nicht.
Wir teilen uns eine Kugel Eis.
Okay, ihr teilt euch eine Kugel. Dann vielleicht. Ist für euch der trotzigste Song? Wenn wir jetzt mal auf B-Seite sind, wo die alte Leier vielleicht schon hingehört hätte, was ist für euch der trotzigste Song? Ihr habt die ja wahrscheinlich auch nicht nach Kategorien und nach Abstaffelung dann auf die B-Seite gepackt. Aber vielleicht habt ihr auch so unterschiedliche. Habt ihr vielleicht unterschiedliche Meinungen, könnt ja beides erzählen.
Interessanterweise, also mir fallen zwei ein. Einmal Testament, was glaube ich sehr naheliegend ist. Da wollte Toni aber, glaube ich, vielleicht nachher auch noch was zu sagen.
Deswegen ich wollte es jetzt nicht vorwegnehmen, das wäre auch meine Wahrnehmung.
Genau, ja. Und mir ist interessanterweise jetzt ein Song eingefallen, der auf der A-Seite ist, also den wir quasi eher zu Trost gepackt hatten, der ja aber nichtsdestotrotz ja rotzig sein kann. Und zwar Melancholia. Ich weiß gar nicht, wann die Podcast-Folge erscheint, aber Melancholia ist unsere dritte Single und erscheint am 16. Januar. Also vielleicht ist Melancholia dann auch schon vorab draußen.
Das ist dann vorab draußen tatsächlich, weil das wird kurz nach Release, nach Veröffentlichung der Platte wird der Podcast erscheinen. Ich glaube, einen Tag später oder sowas.
Liebe Hörerinnen, bitte anhören wegen der Eiskugeln.
Ganz viele Eiskugeln, immer wieder.
Genau, und für mich ja, ist der musikalisch einfach auch sehr rotzig. Also da hatten wir große Freude beim Aufnehmen oder vor allem auch ich, weil ich da ein Big Muff einsetzen durfte im Solo. Und
kannst du den Hörerinnen erklären, was ein Big Muff ist?
Das ist ein Effektgerät, wo ich meine Gitarre hineinstöpseln kann und was dann einen sehr coolen, verzerrten, rotzigen Sound ergibt. Genau, und textlich auch, also oder gesanglich, wenn wir es live spielen, fühlt sich das schön rotzig an.
Ja. Kommen wir doch zu dir mit dem Testament. Also Testament ist der letzte Song auf dem Album. Schließt das Ganze also ab. Und kannst du.
Ja, du wolltest ja, dass wir über Lieder sprechen, die jetzt nicht unbedingt als Single erscheinen. Allerdings ist Testament zumindest für mich ein elementarer Teil unserer Live-Show. Und wir haben es dann auch so aufgenommen, in großen Teilen, wie wir es live spielen. Also es ist sehr ausgedehnt und hat auch ein neusiges Intro und ein neusiges Outro. Und zumindest für mich war es beim Aufnehmen der Song, der am meisten Spaß gemacht hat. Wir haben quasi die, den Basic Track live aufgenommen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich hatte erst ein bisschen Angst. Und ich hatte generell bei dem Album dann alleine viel Zeit, um noch irgendwie Instrumentierung drumherum zu bauen oder mir Sachen zu überlegen, die anderen noch einspielen könnten, die einfach die Songs noch ein bisschen bereichern. Und bei Testament konnte ich irgendwie so ein bisschen alle Bands, die ich sehr mag, zitieren, was super viel Spaß gemacht hat. Wahrscheinlich am offensichtlichsten ist das Sonic Youth im Intro. Das war mein großer Thurston Moore-Moment auf dem Album. es gibt so ein Gitarren-Arpeggio in den Strophen. Das ist nicht ganz so offensichtlich, aber das ist war so ein bisschen mein Portishead-Zitat. Ich bin ein riesen Portishead-Fan.
Ah, sehr schön.
Genau, und am Ende gibt es noch eine Gitarrenlinie, die ich auf Fionas Wunsch reingemacht hatte. Wir hatten ein Proberaum-Demo, wo ich quasi irgendwie krach improvisiert habe, und es fand Fiona so schön, dass sie sich das dann auch für die Aufnahme gewünscht hat. Das ist mein My Bloody Valentine Kevin Shields Zitat.
Du arbeitest mit musikalischen Zitaten, finde ich auch cool.
Ja, so ein bisschen zumindest. Also ich meine, man ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Ergebnis seiner Einflüsse.
Natürlich.
Und gerade bei dem Song hatten wir auch die Freiheit, uns ein bisschen auszuleben, und das hat super viel Spaß gemacht.
Ja. Ich finde auch, der passt thematisch auch perfekt als letzter Song. Also ich glaube, da habt ihr wahrscheinlich auch gar nicht so lange überlegen müssen, den als Abschlusssong zu nehmen. Oder
ich fand es auch gerade ganz interessant, dass du, Toni, gesagt hast, dass das ein elementarer Teil der Live-Show für dich ist, weil das unsere Zugabe ist und wir die deshalb manchmal leider nicht spielen. Aber genau, ja, deswegen, also auch weil das oft unsere Zugabe ist, hat das Sinn ergeben, die ganz ans Ende des Albums zu setzen.
Beziehungsweise haben wir manchmal auch so Konzertslots, wo es einfach keine Zugabe gibt, zum Beispiel als Vorband. Da ist es dann ungefragt einfach der letzte Song.
Ja, da hat man nicht so viel Auswahl.
Ja, das ist immer ein bisschen schade, wenn der fehlt, auf jeden Fall.
Genau.
Du hast es ja auch sehr liebevoll erklärt, wie du dich da reingearbeitet hast in die Musik und die unterschiedlichen stilistischen Geschichten auch. Finde ich sehr spannend, muss man das unter den Aspekt jetzt auch tatsächlich nochmal anhören, weil es alles drei Künstler sind, die ich echt auch gerne mag. Also von daher bin ich ja mal gespannt.
Es gibt noch ein paar mehr Zitate, vielleicht treffen wir uns mal privat auf ein Folgegespräch.
Okay. Und, sehr schön, können wir machen.
Genau, und dann vergleichen wir unsere Ergebnisse.
Sehr schön, finde ich gut. Ich habe einen Song, wo ich mal gerne mit euch drüber sprechen möchte, weil der hat sich nach mehrmaligen Hören, ich muss das ja alles mal ein bisschen hoch und runter hören, damit ich auch weiß, was ich mit euch rede, zumindest Standpunkt jetzt zu meinem Lieblingssong entwickelt, und das ist der Titel Systemsprenger innen. Also schön mit Doppelpunkt. Und was mir daran gefällt, ist, der hat so ein, ich weiß nicht, also ich würde jetzt sagen, der hat so einen leicht country-esken Einschlag. Ich weiß nicht, ja, vielleicht schüttelt ihr jetzt mit dem Kopf oder sie nickt. Ich glaube, Fiona hat sogar ein bisschen genickt. Der hat, ich bin kein Country-Fan oder sowas, aber der hat irgendwie wieder, das waren so eine ganz besondere Komponente auch, der den für mich sehr, sehr wohlfühlig gemacht hat, würde ich sagen. Unabhängig jetzt, über den Text könnt ihr ja vielleicht doch gleich noch ein bisschen was erzählen, aber bei mir ist meistens ist erstmal die Musik im Vordergrund. Wenn ich die Musik nicht catch, bringt der Text nichts. Also ganz selten, dass ich mal nur einen Text habe, der trotz schlechter Musik so mitreißend ist. Das ist wirklich ganz selten.
Ja, das ist, glaube ich, also es war nicht so gedacht oder von uns so angelegt, dass das irgendwie jetzt unser Country-Song auf dem Album werden soll. Aber im Nachhinein scheint mir das sehr logisch, dass es ein bisschen so klingt, weil wir in der Instrumentierung haben wir eine Bassmundharmonika, die hört man vielleicht erstmal nicht so raus, weil die fast ein bisschen wie ein Akkordeon klingt. Die gibt einem aber natürlich so ein bisschen so eine Country-Stimmung und textlich ja auch. Also es fängt ja an mit "Und ich reite in die Stadt", was, glaube ich, schnell ein Country-Bild aufmacht. Und vom Rhythmus schon auch. Also da, ich habe immer das Gefühl, da ist wie so ein durch den Song durchtraben oder reiten. Also ja, ich habe auch beim Live-Spielen ein Country-Gefühl.
Du ziehst aber keinen Hut auf.
Nee, bisher nicht.
So plakativ darf es dann doch nicht sein. Aber wir haben tatsächlich untereinander noch nie darüber gesprochen. Und viele Sachen, die quasi dann auf den Aufnahmen drauf sind, habe ich irgendwie alleine dann im stillen Kämmerchen hier gemacht. Und ich finde es ganz lustig, das jetzt quasi im Podcast zu besprechen, weil zumindest die Sachen, die ich auf der Gitarre spiele, mit Ansage Country sind. Und also wie gesagt, wir haben da noch nicht drüber gesprochen, aber das war auf jeden Fall eine große Inspiration für mich bei der Sache, aber auch aus dem Gesichtspunkt, dass ich das Gefühl hatte, dass es für den Song was tut. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie aus Selbstverwirklichungsgründen Sachen in Form pressen muss oder so. Und das war auch zumindest, was so die Sachen angeht, die ich dann gemacht habe, so ein bisschen mein Blacklips-Zitat.
Okay.
Falls dir was sagen, ist super Band und ich habe dann auch viel Blacklips gehört an dem Tag, komischerweise. auch aktiv nach einem Gitarrensound gesucht, der dem irgendwie nahe kommt, und auch in der Produktion hat sich das dann irgendwie ergeben, dass es alles so ein bisschen ein 60s-Vibe bekommt.
Ja. Wie geht's jetzt für euch weiter? Album draußen sozusagen. Wie sieht's aus mit Konzerten, mit Touren? Steht da was an? So ein kleiner Werbeblock für euch. Kommt da was? Oder wie plant ihr?
Wir haben tatsächlich jetzt erstmal noch kurz bevor das Album rauskommt, die aufregende Situation, dass wir nochmal zwei große Konzerte mit Tocotronic spielen dürfen in Frankfurt und in Chemnitz. Aber ich glaube, da ist der Podcast dann schon also noch nicht draußen. Dann spielen wir die große Frau Lehmann Release Gala am 30. selber, also am Tag des Erscheinens des Albums in Leipzig im Hitness Club. Und dann werden wir im Sommer auf jeden Fall viele Festivals spielen und Touren werden wir dann aber erst im Herbst, also so September, Oktober, vielleicht auch noch November. Da müsste man am besten einfach mal up to date bleiben, wenn man uns da sehen möchte. Da ist jetzt nämlich noch nichts draußen, aber das wird kommen.
Das empfehle ich den HörerInnen ja so und so immer. Also neben dem erstmal das gute Stück wird es logischerweise, wenn es A und B gibt, auch als Menü geben. Also kaufen, kaufen, kaufen ist das Erste. Und mein Motto geht mir auf Konzerte, besteht so und so immer und verfolgt einfach eure LieblingskünstlerInnen und auch alle anderen, die ihr so ganz gut findet. Egal wie, teilt was, jedes bisschen kann immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise helfen. ist so und so immer mein Aufruf. Also von daher gehe ich immer davon aus, also ich mache das zumindest so. Wenn mich das interessiert, gucke ich natürlich auch, weil ich gerne auf Konzerte gehe. So, wann spielen die wo? Spielen die vielleicht in der Nähe oder sonst irgendwie? Und von daher, ich gehe mal davon aus, dass viele Musikinteressierte das auch tun. Also von daher brauche ich das nicht in jedem Podcast, brauche ich das nicht in jedem Podcast extra aufzurufen, es sei denn, es steht gerade, dass ich definitiv eine richtige kleine Tour an oder sowas, wo es schon Daten zu gibt, aber ansonsten supporten, sage ich immer. Also, ja.
Amen.
Amen. Euch beiden danke ich recht herzlich, dass ihr hier bei mir im Podcast gewesen seid. Ein bisschen ein paar Eindrücke zu der Musik und zum Album geliefert habt. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Vielleicht kommen wir noch mal dazu, über ganz viele andere musikalische Einflüsse in meinen Einzel-Podcast zu sprechen. Ich bin ja sehr gespannt. Wie auch immer, ich werde mal das noch mal ganz explizit auch vielleicht irgendwelche musikalischen Referenzen durchhören.
Ja, mach das. Ich freue mich auf deine Ergebnisse.
Euch vielen Dank.
Danke dir.
Ja, danke für die Einleitung.
Den Hörerinnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.